Herzlich willkommen beim Female Investor Podcast. Mein Name ist Jana Nizar und ich begleite Frauen auf ihrem Weg zum sicheren Investieren, um ein selbstbestimmtes und freies Leben aufzubauen. Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen und Investoren. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer frischen Folge beim Female Investor Podcast. Und in dieser Folge geht es um das Thema Co-Investment in Immobilien. Und zu dieser Folge habe ich meinen Mann mitgebracht, den lieben Paul. Und ich sage es mal, Herr Schatz, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier bin. Hallo zusammen.
Ja, wir haben ja schon einige Folgen gemeinsam hier im Podcast aufgenommen. Und diese Folge soll dazu dienen, einmal zu beleuchten, also für wen sind Co-Investments in Immobilien überhaupt interessant und was ist das überhaupt? Du bist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft, also Immobiliengeschäft, seit über 30 Jahren. Du hast doch schon viele Bücher geschrieben. Wir sind ja beide Autoren, also nicht nur Investoren, sondern auch Autoren.
Ja, ja, genau.
Und hast also ganz, ganz viel gemacht hier im Immobilienbereich. Warum hast du irgendwann angefangen, auch Co-Investment-Möglichkeiten anzubieten?
Genau. Also ich gehe vielleicht zwei Schritte zurück. Ich mache jetzt Immobilien über 30 Jahre. Das heißt, ich habe alle möglichen Höhen, Tiefen des Marktes erlebt. Ich habe auch insgesamt schon in verschiedenen Ländern Firmen besessen, auch mit Immobilien und so weiter. Beschäftige mich also auch mit den internationalen Immobilienmärkten. Das heißt, ähnlich wie du das ja bei den Aktien machst. Und da gibt es immer auch Märkte, wo es spannender ist oder gerade weniger spannend, weil die Immobilienuhr nicht überall gleich tickt. Das ist so ähnlich, muss man sich vorstellen, wie wenn du jetzt auf dein Mobiltelefon schaust und dann siehst du, okay, die Weltzeituhr, da hat es halt gerade unterschiedliche Zeiten und so ähnlich ist es bei den Immobilien. Ja, zum Thema Co-Investment bin ich, muss ich sagen, über einen meiner Mentoren ursprünglich mal aufmerksam geworden vor vielen, vielen Jahren. Weil der mir in einer Krise dann vermittelt hat, okay, wenn die Bank jetzt gerade nicht finanziert oder finanzierungsunwillig ist oder nicht so finanzierungsfreudig oder die Zinsen sehr hoch, wie wir es ja jetzt gerade wieder erleben, dann ist das also kein Grund, mutlos zu werden für den Investor, sondern eigentlich ein Grund zum Jubeln, weil gerade in Krisenzeiten Privatpersonen natürlich sehr oft Angst um ihr Geld haben. Also wir haben das in der Krise 2007, 2008 sehr, sehr intensiv erlebt, dass die Banken sich teilweise nicht mehr untereinander getraut haben, dass aufgrund einer Immobilienkrise ganz woanders in einem anderen Teil der Welt, also USA, plötzlich bei uns irgendwelche Sparkassen oder Dresdner Landesbank, wie sie alle heißen, verrückt gespielt haben, weil die halt irgendwelche Wertpapiere dann in den Büchern hatten. Und ja, also die Banken haben sich untereinander nicht mehr vertraut und damit haben dann die Kunden am Ende den Banken noch viel weniger vertraut und man musste Alternativen finden, wie man sein Geld sicher durch die Krise bringt. Und das hat damals schon ganz gut funktioniert. Ich habe damals allerdings noch sehr viel mit Gewerbeimmobilien gemacht, mit Gewerbearealen, auch in Österreich, vor allem Loftbauten, also Wohnungen in alte Fabriksareale, Backsteingebäude.
Und ich glaube, die ersten Anfragen kamen dann damals ja auch so aus dem Freundeskreis mehr oder weniger.
Richtig, genau. Also zuerst war Family and Friends, das war eigentlich so die erste Wahl und bekannte, gute Geschäftspartner und so weiter, die man halt schon seit Jahren kannte, die einfach froh waren, in gute Projekte investieren zu können. Naja, und dann hat sich das mal so ein bisschen rumgesprochen, als mal einer dann dieser Bekannten später auf einem Seminar von mir war und dann haben die so untereinander ein bisschen begonnen zu sprechen. Und ich mache jetzt einen Zeitsprung in die aktuelle Zeit hinein. Interessanterweise war es gerade dann 2020 wieder so, also wir haben 4-5 Jahre vorher schon wieder begonnen gehabt mit Co-Investment, aber es war in wesentlich kleineren Ausmaß und 2020 habe ich gemerkt, es kommen immer mehr Anfragen von Leuten, nicht kann ich bei dir lernen, kann ich bei dir Mentoring machen, kann ich bei dir in die Schule gehen sozusagen, in die Ausbildung, sondern kann ich bei dir oder mit dir investieren. Und da haben wir dann das erste Mal überlegt, dass wir gesagt haben, ja okay, was ist denn der Beweggrund der meisten Menschen, die jetzt zu uns kommen, so wie du jetzt auch gefragt hast. Naja, und dann gab es verschiedene Beweggründe. Es war damals natürlich auch die Zeit, wo es noch Negativzinsen gab bei der Bank. Aber vor allem war einer der Beweggründe die Angst, was passiert, wenn es jetzt eine Währungsreform gibt? Was passiert, wenn es einen Riesencrash gibt? Was passiert, wenn meine Bank pleite macht? Was passiert, wenn ich einfach mein Geld jetzt irgendwo zu Hause im Keller unter der Matratze oder was auch immer liegen habe? Aber die Menschen haben plötzlich verstanden, dass das nicht gut gehen kann mit dem vielen Gelddrucken. Und dass wenn man jetzt von 2000 bis jetzt in manchen Währungen hier eine Steigerung der Geldmenge, die in Umlauf ist, von 1150% zum Beispiel im Euro, schon vor 2 Jahren hatte oder vor 1,5 Jahren, dann kann jeder sich ausmalen, da muss ich jetzt kein Finanzspezialist sein, dass es ja nicht im vergleichbaren Ausmaß jetzt Steigerungen gab von Sachwerten. Also weder das Gold hat sich so vermehrt, noch die Firmenanteile, die es zu kaufen gibt an den Börsen, noch die Immobilien auf dieser Welt und die guten schon gar nicht. Und ja, das hat halt sozusagen den Sachwerten Zuspruch verholfen und die Werte in die Höhe getrieben. Naja, und dann haben sich halt immer mehr Menschen mit dem Thema befasst und Immobilien ist halt nicht für jedermann geeignet, um es selbst zu machen, weil es halt auch Leute gibt, die sagen, ja, das ist mir zu viel Arbeit, das ist mir zu viel Schmutz, zu viel Baustelle oder was auch immer.
Und naja, und ich denke, warum sich die Menschen auch vor allem für die Co-Investments bei dir interessieren oder bei uns, ist, weil es auch um einen sehr, sehr spannenden Immobilienmarkt mit Mallorca geht.
Absolut.
Und ich meine, wir haben Krieg in Europa und Mallorca ist einfach wie so ein sicherer Hafen.
Absolut. Also ich komme gleich auf Mallorca zu sprechen, vielleicht nochmal grundsätzlich zum Abrunden deiner Frage. Also ich habe gemerkt, dass viele Leute, die bei mir die Ausbildung machen oder die Schulung machen, die haben zwar nachher mein Netzwerk, das ich denen zur Verfügung stelle, aber viele tun sich halt trotzdem schwer, Immobilien permanent 30-40% unter Marktpreis zu kaufen. Ich mache das seit über 30 Jahren. Ich vermittle zwar diese Techniken, aber trotzdem sagt der eine oder andere, ja gut, wenn jemand, der schon die Erfahrung hat, die Immobilien aussucht und selbst dann noch sein Geld mitinvestiert, das ist ein wichtiger Punkt.
Richtig, wir sind ja immer mitinvestiert.
Ich bin jetzt kein Manager, der irgendeinen fremden Fonds managt, sondern ich bin ja mitinvestiert oder wir sind mitinvestiert. Dann ist das schon mal eine gute Gewährleistungsgrundlage oder eine Garantie eigentlich, dass das gute Immobilien sind, weil ich werde nicht als Feind meines Geldes schlechte Immobilien aussuchen. Das Zweite ist, es ist ja gerade hier auf Mallorca auch so ein Prozess, dadurch, dass halt hier 30, 40 Nationalitäten miteinander Geschäfte machen. Viele kommen halt hier ein Wochenende oder zwei, drei Tage eingeflogen, besichtigen viele Immobilien und dann sagen sie, okay, das ist jetzt die Immobilie. Die kommen aber vielleicht jetzt aus Übersee. Ich habe heute erst mit Leuten wieder zu tun gehabt, die aus Übersee gekommen sind. Das heißt, die kommen jetzt 3-4 Wochen nicht, müssen sich aber jetzt die Immobilie sichern, wenn sie es haben wollen. Das heißt, man muss bei diesen Deals auch dann schnell sein. Man muss Entscheidungen treffen können. Und das machen wir. Ne? Also ich suche die aus, die Immobilien. Da muss man sich so vorstellen, in einem durchschnittlichen Monat kommen irgendwie zwischen 80 und 100 Angebote rein an Immobilien bei uns. Davon sind die Hälfte ungefähr nach ersten Checklisten-Screening eher uninteressant oder nicht so spannend. Aber die anderen, denen wird nachgegangen. Und bei mir landen dann halt vielleicht 10 bis 15 am Tisch. Die anderen werden vorselektiert vom Team. Und da geht es dann halt darum, dass die Besten davon dann nicht nur eben besichtigt werden, sondern am Ende bleiben halt 2, 3 über und davon werden 1 bis 2 gekauft. Und das muss natürlich eben, wie gesagt, das Objekt muss gesichert werden, dann muss man natürlich sich darum kümmern, wie finanziert man das Ganze. Der nächste Schritt ist dann sozusagen, dass man natürlich sich überlegt, wie kann ich die Immobilie aufwerten, wie kann ich sie aufbessern.
Es ist tatsächlich auch so, dass wir bis jetzt alle Immobilien aufgewässert haben, mit Ausnahme einer, an die ich mich jetzt erinnern kann. Ne? Ja. Also sonst wird alles aufgewertet.
Richtig. Und ich sage immer, ich nehme am liebsten natürlich Immobilien oder fast nur Immobilien. Ich sage vielleicht 2, 3 Ausnahmen gegeben die letzten 3, 4 Jahre, wo ich wirklich ausschließlich mich für Fix und Flip entschieden habe oder für weiterdrehende Optionen oder solche Sachen. Aber meistens schaue ich, dass ich Immobilien bekomme, wo beides gegeben ist, sowohl die Wertsteigerungskomponente als auch der Cashflow. Weil wir können in Krisenzeiten nicht immer genau sagen, okay, dauert es 2 Jahre, dauert es 3 Jahre oder dauert es vielleicht auch 4 Jahre, bis die Immobilie wiederverkauft werden kann. Wenn ich aber in der Zeit bis dahin schon einen gewissen guten Cashflow erwirtschafte, ich sage jetzt mal realistischerweise ab dem 2. Jahr, weil am Anfang wird man ein bisschen renovieren und wird man ein bisschen in die Vorleistung gehen, aber dann ist das natürlich eine schöne Sache, wenn ich hier schon mal, keine Ahnung, irgendwas zwischen 6 und 12% habe und dann zusätzlich noch eine Wertsteigerungskomponente habe. Und wenn ich natürlich jetzt wirklich 30-40% unter Marktpreis kaufe, dann würde ich auch mal aushalten, wenn es jetzt 1-2 Jahre nicht diese Wertsteigerung gab, aber die gibt es zum Glück immer noch. Also wir reden im Moment immer noch über 7-8% Wertsteigerung. Wir haben letztes Jahr 12,6% im Südwesten hier, wo wir unsere Objekte durchschnittlich verzeichnet. Auf Mallorca, Entschuldigung, jetzt haben wir jetzt, ja, also mein bevorzugter Markt, das war ja deine Frage vorher, ist tatsächlich die Sonneninsel Mallorca. Aus vielerlei Gründen nicht Dubai, nicht Nordzypern, auch nicht Südzypern oder sonstige Griechenland oder so, kann ich auch alles argumentieren. Aber ich sage jetzt mal, Mallorca ist einfach extrem spannend. Wir haben hier 330 Sonnentage fast. Das hast du schon an sehr wenigen Plätzen der Welt. Also wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ja, aber sind nicht auch Ferienimmobilien in Kroatien zum Beispiel spannend? Dann sage ich, ja, aber hast du schon mal ausgerechnet, wie viele Tage im Jahr kannst du die vermieten? Also hatte ich jetzt letzte Woche ein Gespräch mit jemandem, habe gesagt, ja, da hast du schon recht, das sind vielleicht jetzt gerade mal 60 Tage oder 70. Ne? Macht einen Unterschied, ob ich 60, 70 Tage habe oder über 300. Das Zweite ist, wir haben hier ein politisch gesundes Umfeld. Wir sind weit genug vom Krisenort, von den Kriegen weg.
Und Spanien wächst.
Spanien.
Bruttoinlandsprodukt wächst.
Richtig. Ich kann mich noch an eine Spiegel-Schlagzeile vor einigen Wochen erinnern, wo ganz vorne an der Spitze sozusagen als eines der führenden Länder Spanien, ich glaube, es war sogar in Europa ganz vorne eine der Lokomotiven und die ehemalige Lokomotive Deutschland ganz hinten mit einem, mit einer Rezession, muss man ganz offen sagen.
Ja.
Gehen wir jetzt nicht darauf ein, warum das so ist, aber Tatsache ist, dass in Deutschland vielleicht nur eine Kennzahl, dass innerhalb von 4 Jahren während Covid oder am Ende der Covid-Krise rückblickend, innerhalb von 4 Jahren so viel Schulden gemacht wurden wie vorher 40 Jahre nicht. Das sagt schon einiges aus, weil in 40 Jahren waren sehr unterschiedliche Verantwortliche da am Ruder, ne? Also da waren ganz, ganz verschiedene Leute, links, rechts, ganz egal. Aber die haben eben 40 Jahre nur gebraucht, wo die jetzige Regierung eigentlich in 4 Jahren ja die gleichen Schulden oder mehr Schulden eigentlich als sie 40 Jahre davor gemacht hat.
Das ist eigentlich Wahnsinn. Und also wir sehen ja auch wirklich gerade einen richtigen Boom auf Mallorca. Also wir haben ja auch letztens beim Frühstück eine Zeitschrift entdeckt, dass, also es gibt ja so eine ganz bekannte Immobiliensendung in den USA und selbst die haben jetzt hier ein Büro aufgemacht. Und also man sieht einfach, dass hier auch wirklich viele ausländische Unternehmer, Investoren, und auch Menschen Immobilien suchen. Okay, das heißt, also dieses Co-Investment in Immobilien richtet sich an Menschen, die explizit sagen, ich möchte mir die Arbeit selbst nicht machen, ich möchte das einfach jemandem anvertrauen, der das eben mit einer entsprechenden Erfahrung lang genug schon macht. Ab welchen Beträgen kann man denn überhaupt in Co-Investment Immobilien einsteigen?
Ja, also wir haben das, sage ich jetzt auch rund um Covid, deutlich heruntergenommen auf Wunsch einiger Kunden. Also wir hatten ursprünglich mal so die unterste Schwelle irgendwo bei 100 bis 200.000 und haben jetzt dann auf 50.000 reduziert und jetzt sind wir bei 30.000. Das ist also so die Zahl, wo man bei den meisten Objekten einsteigen kann. Es gibt dann ein, zwei Ausnahmen, wo es mit 20.000 schon losgeht. Und es gibt verschiedene Modelle, die ich vielleicht kurz erklären kann. Ein Modell, das ist das Simpelste und Einfachste, das ist natürlich die Anleihe. Das heißt, da hast du einfach eine fixe Verzinsung. Die richtet sich so ein bisschen nach den Marktgegebenheiten da draußen. Also wir sind im Moment irgendwo bei 6,2 bis 6,5%, je nachdem, wie lange du dich bindest mit dieser Anleihe. Und das ist, wenn Immobilien im Hintergrund stehen, sage ich schon, eine ganz gute Sache. Es gibt aber auch für diejenigen, die sagen, okay, ich brauche irgendwie für mich so ein Bild, ich brauche eine Immobilie zum Angreifen, dann kannst du also tatsächlich in einer bestimmten Immobilie investiert sein, die du auch tatsächlich besuchen kannst. Du kannst dir die ansehen vorher. Das kann jetzt eine klassische Mietimmobilie sein, das kann eine Immobilie sein, wo der Schwerpunkt im Fix und Flip ist, also renovieren und wieder verkaufen. Und sehr, sehr oft ist es so eine Mischung aus, dass es im Verkauf steht, aber dass sie auch aktuell vermietet wird. Und einige der besten Renditen werfen natürlich auch Immobilien ab, die mit Ferienvermietung zu tun haben. Du hast in der Ferienvermietung in etwa im Sommer in der Woche, in der Saison, fast die Einnahmen, die du sonst in einem normalen Monat hast. Und das ist natürlich extrem gut. Mhm. Ja, also das ist die zweite Variante. Und die dritte Variante, das ist jetzt unser Life Design Abundantia Modell. Da geht es halt darum, das ist so ähnlich aufgebaut wie ein Pool oder ein Fonds, wo du halt einen gewissen Risikosplit hast. Das heißt, du hast Langzeitvermietung, Kurzzeitvermietung gemischt. Du hast teure Immobilien, über 3 Millionen oder 4 Millionen, kleineren Sachen 800.000, 1 Million, 500.000 so im Mix. Und da ist natürlich die Chance, dass sich irgendwas dreht und verkauft wird, wenn alles prinzipiell im Verkauf steht, natürlich größer, logischerweise. Das heißt, die Chance, auch ab dem ersten Tag zu verdienen, auch schon größer. Während die anderen Modelle eigentlich so in Richtung 5 Jahre schon losgehen, ist es bei dem Modell so, dass wir normalerweise mit 7 Jahren starten und dann jährlich die Möglichkeit zum Ausstieg geben, weil das halt eher für Leute auch gedacht ist, die sagen, okay, ich will nicht immer wieder rausnehmen, Geld versteuern müssen und dann wieder mit dem versteuerten Geld neu investieren, sondern die sagen, okay, ich möchte jetzt einfach in den nächsten Jahren mir nachhaltig Vermögen aufbauen. Und dann ist das für die auch in Ordnung, dass sozusagen das Geld, also ich rede jetzt nicht vom Gewinn, der Gewinn kann ausbezahlt werden jährlich, aber das Stammkapital sozusagen drinnen bleibt in der Firma und wenn etwas um Hausnummer 3 Millionen verkauft wird, dann wird wieder was sehr Gutes um 3 Millionen zugekauft. Und das heißt, du hast ein Stück von einem großen Kuchen und der Kuchen wird immer größer. Das heißt, im Idealfall hat der Kuchen, der jetzt heute tagesaktuell so um die 13 Millionen grob, sage ich jetzt mal, liegt, Einkaufsvolumen, hat er dann halt irgendwann mal 26 Millionen oder 25 oder was auch immer. Und dein Kuchenstück ist mitgewachsen. Ne? Und das ist natürlich auch schön, wenn ich jetzt wenig Arbeit damit habe und sich ein anderer darum kümmert. Jetzt kommt natürlich meistens dann die Frage, ja gut, Paul, warum machst du das? Bist du Märtyrer? Oder naja, einerseits mache ich schon, weil ich Menschen gerne helfen will, die selber nicht die Möglichkeit hätten. Aber natürlich habe ich auch einen Mehrwert davon. Und zwar, ich bin jetzt nicht abhängig, so wie viele andere Investoren, von den hohen Bankzinsen im Moment. Und viele erwischt es ja gerade, man sieht das ja in Österreich, in Deutschland und überall, von den ganz großen Namen, weil die eben einfach zu viel auf Fremdfinanzierung mit Bankenkapital gearbeitet haben. Und es macht natürlich einen Unterschied, ob du so wie vor noch nicht allzu langer Zeit, 2-3 Jahren, mit 1% kalkulieren hast können oder ob du jetzt mit 5% oder 4,5% kalkulieren musst. Und das Ende der Fahnenstange ist ja auch noch nicht nachweislich erreicht. Das heißt, wir wissen ja alle nicht ganz genau, ob auch nicht nochmal wir den einen oder anderen Punkt nach oben sehen, auch wenn es zwischendurch vielleicht mal wieder kurzzeitig runtergeht. Aber ich sage jetzt mal, die Gefahr ist sicherlich noch nicht ganz gebannt, dass auch die Zinsen noch steigen können. Und ich selbst habe auch Zeiten erlebt, wo es über 10% waren.
Ich habe ja letzte Folge aufgenommen, in den USA gab es ja auch mal Zeiten, da waren die Zinsen bei 20%.
Ja.
20.
Also 12-13% kann ich mich auch noch erinnern in Europa. Je nachdem natürlich, welche Bonität du hattest, war es vielleicht mal ein Prozentpunkt weniger, aber das war schon heftig. Ja,
ja. Ja. Ja, man ist halt wirklich als Immobilieninvestor in den letzten Jahren sehr verwöhnt gewesen.
Absolut. Es war aber auch nicht ganz real, muss man sagen. Mhm. Auch die Situation, die wir noch vor 2 Jahren hatten, muss man ja sagen, dass du Strafzinsen zahlst, wenn du Geld auf einem Konto liegen hast, das ist ja auch absolut abnormal. Ja.
Ja.
Ungesund.
Was sind denn vielleicht noch auch deine abschließenden Worte an die Zuhörer und Zuhörerinnen in Bezug auf das Thema Co-Investment?
Also, ich werde natürlich oft auch gefragt, ja, gibt's ein Risiko oder gibt's ein Restrisiko? Ja, also Restrisiko gibt's bei jeder wirtschaftlichen Unternehmung und Restrisiko gibt's, wenn du morgens aus dem Bett steigst, weil du könntest im Badezimmer ausrutschen und mit dem Kopf gegen den Heizkörper fallen oder gegen das Waschbecken. Also alles, was mit Leben zu tun hat, hat ein Restrisiko. Aber wenn du gute Immobilien, ausgesuchte Immobilien in besten Lagen, wo es nicht nur eine Nationalität gibt, die jetzt kauft, sondern wir haben hier fast 40 Nationalitäten und ich werde vielleicht noch 2, 3 Vorzüge hier von der Sonneninsel dann kurz anführen, wenn ich darf, kaufst zu einem tollen Einkaufspreis. Warren Buffett sagt ja, ich habe ja hier viele Aktiendamen, Warren Buffett sagt ja immer, kaufe einen Dollar für 50 Cent. Und dann kann schon mal nicht so viel schief gehen. Und ja, das Geld liegt im Einkauf, sagt man nicht umsonst. Die zweite Regel bei den Immobilien ist Lage, Lage, Lage. Ne? Also beste Lage, wenn du jetzt A-Plus-Lage hast, wenn du schon wieder das Beverly Hills von Palma mit Blick aufs Meer und die Stadt und so weiter hast, da gibt es nichts Besseres. Also da hast halt dann Nachbarn wie Bastian Schweinsteiger oder ja, wie sie alle heißen halt, irgendwelche Formel-1-Stars, Fußballer, Schauspieler und so weiter oder auch Industrielle, die suchen sich halt gezielt die besten Lagen aus und da wird es auch immer Leute geben, die sowas kaufen. Ne?
Ja, und wenn du auch nochmal über das Thema Risiken sprichst, ich meine, klar kann es sein, dass vielleicht eine Immobilie manchmal länger braucht, bis sie verkauft wird. Das ist ja bei den Aktien manchmal auch so. Und also wir haben jetzt auch 1, 2 Immobilien im Portfolio, wo halt direkt wirklich neben der Immobilie Baustellen sind. Und das kann...
Genau, aber da haben wir schon das beste Beispiel. Diese Immobilie, die eine, die du anschneidest, ist eine Top-Villa am Berg in Sonnwieder auch, also beste Lage. Und die haben ja eingekauft unter 3 Millionen, 2,860 oder so, das war, glaube ich, der Preis, haben dann mit den Kaufnebenkosten, mit den Aufwertungskosten, lass mal irgendwo um die 3,5 Millionen sein, Größenordnung, vielleicht waren es 3,6. Aber das Ding ist jetzt realistischerweise, ich war ja mit dem Gutachter letztens da, um die 4,7 wert. Das heißt, wir haben schon 1 Million. Und das ist genau das, was ich meine, das Geld liegt im Einkauf. Zusätzlich die Wertsteigerung in den letzten Jahren, also da kann nicht so viel schiefgehen. Ja? Also natürlich, grundsätzlich bei Immobilien kann schon viel schiefgehen, weil wenn du nicht weißt, was du tust, und auch hier auf Mallorca habe ich das schon erlebt, dass irgendwelche Leute irgendwelche Finkers kaufen, glauben, sie haben jetzt ein Schnäppchen erstanden und ein paar Monate später haben sie einen Abbruchbescheid. Aber da kannst du nur sagen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja? Also das ist ja immer so, wenn du dich nicht vorher wirklich schlau machst und wenn du nicht die Ausbildung machst, das ist in deinem Bereich so, das ist in meinem Bereich so, dann kannst du eben auch viel Geld verlieren, wenn du nur nach Bauchgefühl agierst.
Richtig, ja? Und auch das Thema Baustelle, ich meine, Aufwertung zum Beispiel hat hier immer was mit Baustellen zu tun. Und wenn du noch nie Baustellen begleitet hast, betreut hast, wenn du nicht weißt, wie du dein Team zusammenstellst, ja, wie du dein Team auch managst, ich meine...
Es kostet immer mehr als geplant und es dauert immer länger als geplant. Das sind schon mal die beiden Dinge, die du dir merken kannst. Und das geht mir auch nicht anders, aber ich kalkuliere das einfach auch schon ein. Ja, also ja. Ich habe da auch schon meine Reserven halt, die ich deutlich erhöht habe gegenüber früher. Weil wenn du das 30 Jahre machst, dann weißt du halt auch, was schiefgehen kann alles.
Richtig. Ja, und wenn du dann natürlich ganz neu im Geschäft bist und du machst deine Aufwertungen in einer großen Villa, kann schon ein bisschen was passieren.
Und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch eben, auch wenn es jetzt Gewinne gibt, nicht sofort alles mit beiden Händen rausschleudere, ja, sondern ich sage immer, lass uns vernünftig auch Rücklagen bilden. Ne? Also wir sind immer auf der sicheren Seite und ich glaube, das ist auch sehr vernünftig, wenn man sowas macht. Und da kann natürlich auch jeder, also ich habe oft auch Leute gehabt, die sind bei Co-Investment eingestiegen und haben dann nachher gelernt bei mir, wie sie selber machen. Weil du lernst natürlich auch das eine oder andere dabei, ne? Wenn du siehst, wie jemand, der halt 30 Jahre das macht, vorgeht. Und ja, also jetzt, um nochmal zurückzukommen auf die Vorzüge, also wir wissen ja mittlerweile, dass das Geld bei der Bank halt nicht so safe ist, wie viele das gedacht haben und dass du eigentlich, wenn du Guthaben hast bei deiner Bank, im Prinzip großes Vertrauen in deine Bank haben musst, weil es ist letztlich ein Darlehen, das du der Bank gibst, aber ohne Sicherheiten der Bank. Die Bank will von dir bestmögliche, höchstmögliche Sicherheiten. Das ist das Paradoxon beim Fiat-Geld. Ne? Also das heißt, die Bank lässt sich mehr oder weniger von dir, wenn du jetzt, keine Ahnung, 100.000 Kredit nimmst bei der Bank, dann will die am liebsten, idealerweise, wenn du die Hälfte noch an Sicherheiten hast. Aber die Bank hat theoretisch gar nicht die 100.000, sondern die bucht sie ja nur ein. Das ist ja alles Fiat-Geld. Ne?
Richtig.
Das heißt, so wird halt auch Geldvermehrung stattfinden. Früher hast du gewusst, okay, wenn die Bank 100.000 Spareinlagen hat, dann kann sie auf der anderen Seite 100 Kredit rausgeben. Das ist ja schon lange nicht so. Die Bank hat heute Spareinlagen 100, ich bringe es jetzt mal ein bisschen überzeichnet, und gibt 400 Kredit raus. Funktioniert auch noch. Deswegen haben auch alle Angst vor einem Bankrun, weil wenn jetzt alle gleichzeitig ihr Geld wollten, dann hat jede Bank auf dieser Welt ein Problem. Ne? Dann gibt es also kaum jemand, der da, oder nicht wirklich eine, die da heil davon käme. Aber umso wichtiger, glaube ich, ist das Thema Sachwerte und hier zu vermitteln, auch in dieser Sendung. Du hast ja auch einen der wichtigsten Sachwerte, eben Aktien und wir eben hier die Immobilien. Und wenn ich auf diesen beiden Grundpfeilern, sage ich, meine Vermögenssicherung aufbaue, meine Altersversorgung und meine Zukunftsabsicherung, wie immer ich das jetzt bezeichne und tituliere, dann kann schon sehr wenig schiefgehen. Ne? Es gilt bei beiden, gibt es ja ähnliche Werte. Ne? Also auch du suchst ja mehr oder weniger Objekte, also der Begierde jetzt im Sinne von Firmen, die, wo du auch ein gutes Gefühl hast, ne? Wo du auch einen Bezug hast dazu, die dir auch gute Zahlen, aber die du auch verstanden hast.
Genau. Gute Zahlen haben.
Und das ist ja bei uns genauso. Also du solltest ja nie irgendwo investieren, wenn du es nicht verstehst. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Und Immobilien sind halt, finde ich, schön, weil du sie auch angreifen kannst. Ne?
Die sind auch einfach zu verstehen. Wir hatten ja letzt auch nochmal eine Diskussion mit jemandem über das Thema Bitcoin. Die Bitcoin sind jetzt so abgegangen und dann, klar, kommen wieder Menschen und sagen, ja, wir müssen jetzt alles in Bitcoin und überhaupt. Und dann hatten wir wirklich so diese ganz einfache Frage, verstehst du wirklich, was das ist? Und bei Immobilien versteht wie jeder, was das ist. Bei Aktien versteht man trotzdem, was das ist. Da sind Firmen dahinter und du kannst die Produkte halt anfassen. Bei Bitcoin, wenn du jetzt wirklich einen normalen Menschen fragst auf der Straße, ich glaube, 90% werden dir nicht eine saubere Definition geben können. Die rennen zwar dem Geld, also die gehen da zwar rein, aber die können dir trotzdem nicht erklären, was das ist.
Ja, und vor allem, was die Menschen nicht verstehen, den Unterschied zwischen investieren und spekulieren. Ja? Mhm. Ich sage immer nur, wenn mein Nachbar jetzt gestern angetrunken war und sich dann ins Auto gesetzt hat, ins Casino gefahren ist und dort gesagt hat, bitte alles auf Rot und es kam zufällig Rot und er ist heute vielleicht ein paar hunderttausend reicher als gestern, werde ich jetzt auch nicht mein ganzes Vermögen irgendwie flüssig machen und ins Casino gehen und sagen, alles auf Schwarz oder alles auf Rot. So, das würde kein vernünftiger Mensch machen, aber hier bei den Bitcoins hört irgendeiner, der oder der hat Geld gemacht und glaubt dann, er muss jetzt genauso mit alles auf Rot oder Schwarz. Es ist im Prinzip ist es ein Glücksspiel, weil ich kenne sehr viele Menschen, die auch viel, viel Geld verloren haben mit Bitcoin. Also ich sage immer, wenn du viel Spielgeld hast und du nimmst so einen kleinen 2% oder was, dann kannst du spielen.
Ne? Genau.
Aber ich würde jetzt nie einen großen Vermögenswert, wo halt wirklich ich nicht verzichten könnte drauf, wenn es schief geht, nehmen und in Kryptowährung investieren. Noch dazu, wo wir ja alle wissen, dass die Staaten alle an staatlichen Kryptowährungen arbeiten und dass es so gut wie Gesetz ist, dass man dann versuchen wird, alles zu unternehmen, damit möglichst wenig Private Krypto besitzen, also die nicht staatlich sind eben, weil das einfach gegen System wäre. Das ist genauso wie Gold eben immer wieder verboten wurde, wenn es goldhinterlegte Währungen gab, weil das halt einfach den Staat unterminiert und das versucht mal zu unterbinden.
Ja, also ich finde, für mich war eines der wichtigsten Grundsätze des Investierens wirklich dieses Invest in what you know. Wenn du es nicht verstehst, dann lass es lieber.
Genau. Also vielleicht nochmal.
Oder dann ist es Risikokapital, ne? Dann weißt du aber, dass es Risikokapital.
Vielleicht nochmal, warum finde ich Mallorca so toll und warum nicht andere Märkte? Also wir haben hier nicht einen Herrn Erdogan nebenan, der Luftraumverletzungen macht ohne Ende. Wir sind hier auch nicht, haben hier auch nicht Land, das in den 70er Jahren durch einen Krieg sozusagen wie auf Nordzypern eigentlich erst enteignet wurde und wo es die Frage ist, wird das nicht irgendwann noch bereinigt werden? Also viele wissen das auch gar nicht, dass Nordzypern gar kein rechtlich anerkannter Staat ist und mache aber da Immobilieninvestments ohne wirklich hohe Sicherheiten. Da werden also mit irgendwelchen Optionen Dinge 6-7 Mal weiterverhandelt.
Aber das ist auch krass. Das ist kein anerkannter Staat.
Ist kein anerkannter Staat. Also spricht auch keiner drüber, dass letzten Sommer auch schon mal die Panzer an der Grenze standen zu Griechenland. Spricht auch keiner drüber, wo ich mal ein YouTube-Video dazu gemacht habe, dass vor 2 Jahren unzählige Luftraumverletzungen, ich weiß es nicht, innerhalb von 6 Wochen gab. Es waren, weiß nicht, wirklich sehr, sehr viele. Gibt es also ein YouTube-Video von mir dazu. Das heißt, das ist schon auch irgendwie so eine nicht ganz ungefährliche Gegend, wenn man jetzt bedenkt, dass es ja ohne die schon Krieg in Europa gibt und dass Erdogan so ein bisschen auch den Spagat versucht zwischen EU und Putin und mal da und mal dort aneckt und wieder versucht, freundlich zu sein. Also wir sind halt hier weit, weit weg von all diesen Krisenherden. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben hier viele reiche Amerikaner. Ich sage mal, vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, da gab es halt nur vielleicht 2, 3 US-Schauspieler, bekanntere, die hier investiert haben auf der Insel. Mittlerweile kauft alle paar Wochen hier jemand was. Also ob Brad Pitt, ob Pierce Brosnan, der Ex-Bond, viele Fußballstars, viele Ex-Formel-1-Fahrer. Die Schumacher-Familie ist von der Schweiz hier rübergezogen wieder. Also die Mutter mit den Söhnen. Und ja, das heißt, warum suchen sich so viele Menschen unterschiedlicher Nationalitäten genau dieses Land hier aus? Ja, für mich ist das so ein bisschen wie Schweiz im Zweiten Weltkrieg.
Ich glaube auch, da ist neben dem Thema Geldanlage definitiv Sicherheit ein Motiv. Ja. Es ist Sicherheit.
Absolut. Und auch sehr bekannte Namen, ne? Also auch Milliardäre. Sir Richard Branson hat jetzt das, wir haben es uns letztens auch angeschaut, das schönste Hotel des Mittelmeerraums.
Die haben jetzt wieder eröffnet.
Soll das werden, genau. Und Bill Gates hat auch mitten im Lockdown in ein Hotel hier investiert, das schon, Winston Churchill war da schon, Charlie Chaplin, viele Größen des Films früher in den, und das hat man jetzt wieder komplett renoviert. Da soll jetzt ein Thalasso-Zentrum und solche Sachen kommen da jetzt rein, das wird jetzt demnächst auch wieder eröffnen. Ja, also viele, viele spannende Projekte hier und man muss auch sagen, die jetzige Regierung ist auch sehr investorenfreundlich eingestellt. Man hat also einige investorenfeindliche Gesetze kürzlich abgeschafft, andere sollen noch abgeschafft werden. Man räumt auch Firmen, die sich hier ansiedeln, also auch Startups und so weiter, gibt es Förderungen und gibt es viele Entgegenkommen von staatlicher Seite. Also ich glaube, Mallorca wird man sich merken müssen, ist so ein bisschen wie die Côte d'Azur in den 70er Jahren und 60er Jahren. Wenn du damals rechtzeitig sozusagen gehandelt hättest, als die ersten Superstars dort aufgekreuzt sind in Saint-Tropez, Brigitte Bardot, Gunter Sachs und so weiter, dann hättest du innerhalb kurzer Zeit wirklich sehr, sehr hohe Margen gehabt beim Handel mit Immobilien. Und so ähnlich ist es jetzt auf Mallorca. Und ich sage, das ist jetzt der Anfang jetzt meiner Meinung nach der Boomphase. Es ist eine Insel, es gibt nicht unendlich Land, das heißt, es ist limitiert. Es wollen viele Menschen hier leben, weil es rechtlich sicher ist, weil es, man darf auch eines nicht vergessen, ja, egal ob ich jetzt über Zypern, über Griechenland spreche, über viele andere Länder, Dubai oder so, da habe ich teilweise nicht einmal die Schriftart, die ich kenne oder die ich in der Schule gelernt habe, in den Verträgen stehen, geschweige denn will ich verstehen, was da drinnen steht. Das heißt, ich bin immer angewiesen auf irgendeinen englischsprachigen Anwalt, der mir das übersetzt. Ich habe hier auf Mallorca die Möglichkeit, 2-sprachige Verträge zu machen, gemeinsam mit meinem deutschen Steuerberater, mit meinem deutschen Rechtsanwalt zum Notar zu gehen, das vorher alles zu checken. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr hohe Rechtssicherheit.
Du musst hier auch überhaupt kein Spanisch können.
Absolut nicht. Ne? Ich habe eines der sichersten Grundbücher der Welt, nicht Europas, sondern der Welt, muss man sagen. Ja, ich habe eine herrliche Landschaft. Ich kann, wie gesagt, von, das fängt an, wenn du dir anschaust, die ganzen Sportarten, die hier ausgeübt werden. Im Frühjahr kommen die ganzen Radfahrer hierher, ne? Im Januar, Februar trainieren die schon
und
hier.
Und das ist auch also für Familien, also wenn jetzt jemand plant, auszuwandern, du hast hier ein ganz tolles Gesundheitssystem, ganz tolles Schulsystem. Also
deutsche Ärztezentren, absolut. Die besser sind teilweise als in
die
Deutschland.
Sind besser.
Viele Österreicher, viele Schweizer Ärzte, aber auch in allen Fachbereichen, also auch Anwälte und so weiter. Und auch viele, die hier von hier aus ihre Firmen leiten, ne? Die eben weltweit ihr Geschäft machen können, aber sich für hier entschieden haben. Und auch viele Wohlhabende, die ihre Firmen irgendwann verkauft haben und sagen so, lass mich doch jetzt hier einen schönen zweiten Lebensabschnitt erleben. Auf Mallorca machen auch viele. Und deswegen hast du halt, ich glaube, nirgends so eine hohe Golfplatzdichte wie in Florida und hier, aber auch nirgends so eine hohe Dichte an Immobilienmaklern wie in Florida und hier. Und dazu muss man halt sagen, USA ist ja alles andere als jetzt aufstrebend im Immobilienbereich. Die haben also riesige Leichen im Keller liegen, die haben im Gewerbeimmobilienbereich, das könnte übrigens die nächste Krise in Europa auch auslösen, von USA wieder kommend, weil es auch wieder viele Derivate gibt, wo das reingepackt wurde. Die haben ungefähr 25-27% Leerstand, je nach Bundesstaat, bei den Gewerbeimmobilien seit Corona. Die haben im Schnitt 80% Überbewertungen in den Büchern seit 4-5 Jahren. Und ja, ganz viel mehr Blasenbildung als überall sonst. Das heißt, ja, nicht umsonst kommen so viele Amerikaner gerade hier rüber, die das verstanden haben. Es sind ja die Reichen und die Superreichen, die halt diese finanzielle Bildung haben, die, ja,
die
der Durchschnitt nicht
verstehen.
Hat.
Ne? So ist es, ja. Sehr schön. Dann danke ich dir, mein Schatz, dass du hierher gekommen bist.
Ja, ich danke, dass ich dabei sein durfte. Wenn ihr Fragen habt, dann gerne in die Kommentare beziehungsweise lasst es mir zukommen.
Also falls ihr auch Lust habt, euch auszutauschen mit uns über die aktuellen Projekte, die wir haben, wo man sich auch beteiligen kann, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und ja, wir wünschen euch eine wundervolle Zeit und sagen...
Ja, tschüss, ciao und servus.
Genau, das sagt mein Schatz immer. Tschüss, ciao und servus.
Genau, für alle Nationalitäten hier, die dabei sind.
Genau. Und adios auf Spanisch.
Adios, amigo.
Okay. Ciao, ihr Lieben.
Ciao, ciao.
Das war der Female Investor Podcast. Für mehr Inspirationen, wie du mit Leichtigkeit zur Investorin wirst, schau gerne auf meine Website www.female-investor.com. Bis zum nächsten Mal, deine Jana.